SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Guten Abend. Er ist Schriftsteller, trägt einen in Literaturkreisen wohlbekannten Familiennamen. Er ist aber auch Mediziner, genauer Psychiater für Kinder und Jugendliche. Und offenbar auch ein Freund skurriler, vergessener Fakten. Das legt sein neuer Roman nahe. Jakob Hein ist uns jetzt aus Berlin live zugeschaltet. Guten Abend.
Hallo, guten Abend. Freue mich sehr.
Herr Hein, die Orientmission des Leutnantstern, das ist Ihr erster historischer Roman, muss man so sagen, geht um den Versuch der Deutschen, eine Art heiligen Krieg im Ersten Weltkrieg zu entfesseln. Also das klingt nach neu erzählter Geschichte, oder?
Ja.
Ist aber wahr, ne?
Das ist absolut wahr und auch nicht eine Art heiligen Krieg, sondern der Dschihad, so wie wir ihn heute auch kennen. Also das war der Plan des Deutschen Kaiserreiches, war es, den Dschihad auszulösen. Aus verschiedenen Gründen. Man dachte, dass man so eigentlich den Ersten Weltkrieg gewinnt. Das zusammengefasst kann man das so sagen.
Und das Thema haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht aktiv gesucht, sondern es war eher ein Zufallsfund, oder?
Ja, es ist ja im Moment ein sehr großes Thema und viele reden über unser Verhältnis zum Islam und über die Muslime und über den Dschihad natürlich auch. Und als ich dann davon erfuhr, dass es also tatsächlich einen Dschihad-Plan des Deutschen Reiches gab, der Staatsdoktrin war, da erwachte in mir sehr schnell der Wunsch, darüber ein Buch zu schreiben. Aber ich wollte natürlich einen Roman schreiben, weil ich kein Historiker bin und habe dann lange gesucht nach einer Geschichte, die man daraus erzählen kann. Und irgendwann bin ich auch auf diese Geschichte gestoßen. Und das war eben der Orientplan des Leutnant Stern.
Über den wir auch noch sprechen werden in dieser Sendung. Ein Leben zwischen Literatur und Medizin. Jakob Hein ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Über die Beschäftigung mit Menschen als Schriftsteller und als Psychiater sprechen wir heute mit Jakob Hein, denn der ist beides. Aber Herr Hein, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Schriftsteller an.
Gerne, also ganz wie Sie wollen.
Machen wir einfach mal. Also wir haben bereits angesprochen den Titel und den Stoff Ihres jüngsten Romans, die Orientmission des Leutnant Stern. Man kann schon sagen, das ist jetzt eher eine Randnotiz der Weltgeschichte. Das ist nicht der Standardstoff im Geschichtsunterricht, oder?
Das stimmt. Das macht es ja durchaus interessanter. Im Grunde genommen ist ja der Erste Weltkrieg, vieles über den Ersten Weltkrieg ist ja in den letzten Jahren eigentlich nochmal bekannt geworden. Natürlich dieser tolle, interessante Blick durch die Schlafwandler von Clark. Aber auch, ich habe auch sehr gern Der große Krieg gelesen von, jetzt müsste ich auf den Namen kommen, ich werde ihn gleich nachfragen, von Herfried Münkler natürlich. Und insofern gibt es da vieles, was uns nicht bekannt ist. Und ich meine, ich bin halt wirklich kein Historiker. Warum sollte ich der 10. Hitler-Biograf werden? Insofern
ich glaube, das hat auch keiner erwartet von Ihnen. Ne?
Genau.
Aber die Frage finde ich immer interessant. Wie weit haben Sie sich an die Fakten gehalten,
sehr.
Die Vorlagen?
Ich behaupte, dass ich mich sehr an die Fakten gehalten habe. Ich habe mich, also weil es so eine unglaubliche Geschichte ist, habe ich mir unglaubliche Mühe gegeben, dass alles stimmt, was da drin steht. Das heißt, Sie können davon ausgehen, wenn in dem Buch eine bestimmte Zigarre vorkommt, die dann vorzeitig ausgeht, dann handelt es sich erstens um eine Zigarre, die vorzeitig ausgeht. Da gibt es ja verschiedene. Und es ist auch so, dass es diese Zigarre zu diesem Zeitpunkt an diesem belgischen Ort an der Nordseeküste gab. Und dass es dort einen Laden für holländische Überseezigarren gab und so weiter. Also ich habe mich schon bemüht, weil die Geschichte so unglaublich ist, dass ganz, ganz vieles darin stimmt und dass nur die Dinge erfunden sind, die ich erfinden musste.
Sind Sie eigentlich immer so akribisch? Also Sie haben ja sonst eigentlich sich eher so in den 80er, 90er, Nullerjahren aufgehalten mit Ihren Stoffen und auch, würde ich jetzt mal ganz kess sagen, immer in Szenarien, die Sie irgendwie kannten. Ja, also entweder selber erlebt oder doch, also zumindest ansatzweise. Ne?
Also dem würde ich natürlich widersprechen. Es gibt ein Buch von mir, das spielt zur Zeit von Goethes Faust.
Ja.
Und da habe ich mich jetzt ganz selten lebendig aufgehalten.
Das ist mir schon klar. Aber
nein, es ist so, dass ich glaube, jeder Schriftsteller bei jedem, also in dem Moment, wenn Sie sich an den Schreibtisch setzen von mir aus den Computer anmachen und dann den Satz schreiben, ich schreibe einen Satz am Schreibtisch, am Computer auf meinem Schreibtisch. In dem Moment fiktionalisieren Sie die Wahrheit. Es stimmt nicht. Es stimmt auch, aber es stimmt auch nicht. Und an dieser Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit bewegen sich heute sehr viele. Natürlich wird es in dieser aufgeladenen Debatte wird es immer die Fake News genannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir zum Beispiel als Schriftsteller von historischen Romanen nicht mehr den Leuten oder den Lesern sozusagen die Wahrheiten mitteilen müssen. Das heißt, ich muss nicht die Wahrheit aus Wikipedia rauskopieren und flächig in meinem Roman verteilen. Ich habe, sage ich immer, zwei Romane vorgelegt. Einen, den sie kaufen können und den, der dem Leser eben zugänglich ist. Und dann habe ich noch einen viel dickeren gleichzeitig nicht veröffentlicht. Und das ist mein Geschenk an die Leser, dass ich einfach mich dann auch kürzen konnte und Sachen nicht geschrieben habe, die einfach dann zu finden sind, wenn man sich dafür interessieren sollte.
Aber umso interessanter, dass Sie sich dann die Mühe machen bei kleinen Details, die man vielleicht nicht nachprüfen würde, wenn man nicht gerade ein Zigarrenkenner ist. Oder denken Sie an Zurück in die Zukunft, da spielt er, glaube ich, auf einer falschen Gitarre, die damals noch gar nicht existierte, als dieser Film spielt, so ungefähr. Aber das wissen, ja, halt, das wissen eher Spezialisten. Also umso wobei schöner finde ich, dass Sie sich da so genau dran gehalten haben.
Ne? Also tatsächlich sind mir auch viele Fehler unterlaufen oder sind mir bestimmt auch Fehler unterlaufen. Einer zum Beispiel wurde mir von einem Eisenbahnliebhaber sozusagen mitgeteilt, dass ich also der Eisenbahn an der falschen Stelle Wasser einfülle, sodass die Eisenbahn die Lokomotive jämmerlicher saufen würde. Ich habe das gern aufgenommen und habe das auch in einer folgenden Fassung verarbeitet. Aber ich denke nochmal, also ich finde die Frage sehr, also ich glaube, ich möchte dem Leser das Geschenk machen und mir selber auch das Geschenk machen, dass eben man sich auf diese Zigarrenmarke verlassen kann, zum Beispiel, weil es eben doch so viel fiktive Elemente darin geben muss. Ich habe zum Beispiel den Muslimen, die dort in diesem Buch vorkommen müssen, habe ich eine Stimme gegeben. Ich habe sie nicht nur, sage ich jetzt mal, wie Möbelstücke, so haben die das in der Geschichte praktisch ja gemacht, durch die Gegend geschoben und gesagt, naja, 12 Muslime hier oder 10 Muslime dahin, sondern ich gebe ihnen eine Stimme. Da es von den Muslimen, über die ich hier spreche, keine Zeugnisse gibt und keine Tagebücher hinterlassen wurden, musste ich das erfinden, aber das ist transparent dem Leser, der sich damit beschäftigt.
Und was Sie diesen Muslimen zum Beispiel in den Mund legen, ist der Satz, die Deutschen sind nett, aber verrückt.
Ja, das ist leider wahr. Aber sie sagen auch, dass die Franzosen wahrscheinlich nicht kochen können, weil sie natürlich als muslimische Soldaten, die werden dann in Marokko rekrutiert und dann eben nach Frankreich, also nach Marseille geschafft, werden die äußerst schlecht behandelt und sind sehr froh, in deutsche Gefangenschaft zu geraten, weil die Deutschen jahrhundertelang eben und also zu dem Zeitpunkt eine große, tiefe Freundschaft und Achtung vor den Muslimen der Welt haben. Insbesondere Kaiser Wilhelm II. Ist ein riesiger Freund der Muslime. Er hat umfangreiche Handelsbeziehungen in die muslimische Welt begründet und er lässt auch das Gerücht verbreiten, dass er schon längst zum Islam konvertiert sei und dies aber bisher nur aus Rücksichtnahme auf seine noch lebende Mutter nicht bekannt geben dürfe. Also die Muslime konnten sich sehr wohlfühlen in Deutschland. Es wurde ja dann auch eine besonders gute Behandlung für muslimische Gefangene eingerichtet, insbesondere wenn sie sich dazu bekannten, den Dschihad auslösen zu wollen.
Also ja. Da entsteht auch so ein absurder historischer Witz, ne? wenn man dieses Buch liest. Und
das ist, also ich sage nur, wir können natürlich trefflich darüber diskutieren, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Wir können aber nicht die Tatsache verleugnen, dass Deutschland zum Islam gehört. Das ist sehr interessant und ich finde, fand es sehr bereichernd, darüber recherchieren und lesen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich sozusagen einiges davon eben in dem Buch auch untergebracht habe, damit es eben, also ich fand das wirklich interessant und man versucht ja eigentlich, historische Fehler nicht zu wiederholen. Und dafür war es für mich zumindest eine Anregung, da nochmal anders auf die Geschichte zu schauen.
Also ich finde es immer ganz schwierig, als Nicht-Literaturkritiker mit Autoren über bestimmte Eigenschaften, die man jetzt so beim Lesen, also sehen Sie mich einfach mal als Leser, so irgendwie wahrnimmt, zu sprechen. Aber ich finde, bei den Büchern, die ich bisher von Ihnen gelesen habe, teilweise ist es schon länger her, dass da für mich immer sehr viel Humor auch drin war. Und es war so ein sehr feiner und auch mit so einer manchmal zartbitteren Note. Sie mögen schon auch so Situationskomik, ne?
Das ist auf jeden Fall so. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Also ich höre das oft von Dritten, dass sie sagen, Mensch, deine Bücher sind so humorvoll. Ich habe in meinem Buch über den Tod meiner Mutter geschrieben und da haben auch viele gesagt, dass sie das so erleichternd fanden, dass es so humorvoll geschrieben war. Und mir fällt das gar nicht auf. Es ist natürlich mit weitem Abstand mein traurigstes Buch gewesen. Und auch in der Orientmission interessiert mich natürlich auch diese Absurdität. Also man muss sich vorstellen, Edgar Stern hatte eben eben die Aufgabe, 14 Muslime von Berlin nach Konstantinopel zu bringen. Flüge gab es nicht. Und also musste er es mit dem Zug bewältigen. Und der Zug fuhr nun mal durch das schon fast verfeindete Rumänien. Und jetzt, wie bringst du jetzt 14 Muslime 1914 durch ein verfeindetes Land? Also die Muslime waren da, also diese Marokkaner waren sehr, sehr auffällige Menschen im Europa jener Zeit. Und was er gemacht hat, war ganz einfach und unglaublich. Er hat sie als Zirkus ausgegeben. Er hat sich als Zirkusdirektor ausgegeben und hat diese 14 Muslime so erfolgreich durch Europa schaffen können. Das ist so unglaublich. Und das hat einfach eine Komik. Und dennoch lässt ja die Komik nicht unser Denken verstummen. Das heißt, wenn wir darüber uns freuen und lachen und diese unglaubliche Geschichte mitverfolgen, werden wir ja dadurch nicht versehentlich dumm und denken dann nicht darüber nach, welche historischen Implikationen eigentlich diese ganze Episode gehabt haben könnte.
Herr Hein, schon Sigmund Freud hat ja sich Gedanken über den Witz gemacht und Sie haben auch sich mit dem Thema Humor intensiv beschäftigt, zum Beispiel ein ganzes Buch darüber geschrieben mit Jürgen Witte. Das hat aber auch schon eine relativ düstere These im Titel. Deutsche und Humor, die Geschichte einer Feindschaft.
Ja, das ist natürlich klar, dass man in so einem Titel auch was Humorvolles unterbringen muss. Und es ist mein bisher düsterstes Buch, würde ich auch sagen, Deutsche und Humor. Ich habe mich mal damit beschäftigt. Der Anlass war, dass ich irgendwie mal in einer Diskussion mich gestritten hatte und sagte zu einer Kollegin, naja, von einem können wir sicher ausgehen, nämlich dass auf keinen Fall ein humorvolles Werk der Preisträger dieses Preises sein wird. Und dann sagte sie, naja, das dürfen Sie jetzt auch nicht erwarten, für humorvolle Kunst auch noch Preise zu kriegen. Und daraufhin sind wir dann, also es ging nicht um mich, also ich möchte das ausdrücklich betonen, oder ein Werk von mir. Und dann habe ich dann eben so angefangen, mal ja so dazu zu schreiben und auch ein bisschen was zu lesen, wie das eigentlich ist und warum eben humorvolle Kunst in Deutschland einen so, so schlechten Stand hat. Und jetzt ist es aber auch gut für mich wieder und ich kann wieder mit aller Freude mich meiner humorvollen Kunst widmen.
Wird das denn nicht auch langsam mal besser? Ist ja nun auch schon ein paar Jahre her und auch der dazugehörige Vortrag 2014 in Leipzig beim Evangelischen Medienkongress ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Also wird es jetzt nicht langsam besser oder müssen Sie, das war das Motto des Leipziger Vortrags, weiter heiter die Unzulänglichkeit ertragen?
Ja, natürlich wird es langsam besser, aber wenn man 5 Kilometer weit hat, würde man ja auch nicht auf dem Rücken einer Schnecke reisen. Also es wird zu langsam besser, würde ich sagen. Was sich stark verbessert ist durch die verbesserte Gleichberechtigung, steigt natürlich auch der Anteil humorvoller Frauen und da kommen eben neue interessante Impulse hinein und insofern gibt es da Verbesserungen. Aber man sollte, ja, wenn man jetzt sozusagen, wenn man auf Preise scharf ist, in welchem Kunstsegment auch immer, sollte man über Tod und Verzweiflung sozusagen sein Kunstwerk irgendwie anfertigen. Wenn man Spaß dabei haben will, mit netten Kollegen auch hinterher noch sitzen will und einfach eine gute Zeit haben will, dann kann man auch weiter humorvolle Kunst machen.
Also Sie haben ja angefangen in der Lesebühnenszene, was Sie ja immer noch machen, Café Burger.
Damals Café Burger, wir sind heute immer in der Jägerklause. Wir sind umgezogen, also natürlich, so Sie wissen, dass der Berliner Immobilienmarkt, wie das die Makler sagen, einer großen Dynamik unterliegt. Da ist es so, dass man
auch sagen, es ist die Pest.
Es ist wirklich ein Riesendilemma, weil einfach die Wohnungen verschwinden. Die Berliner und Berlinerinnen selber verdienen gar nicht das Geld, mit dem sie die Wohnung bezahlen können. Und es ziehen halt Leute rein oder es kaufen sich Leute die Wohnung, die auch oft gar nicht nutzen wollen. Und also da ist schon ganz schön was los. Jedenfalls sind wir aus dem Café Burger raus und sind jetzt mittlerweile in der Jägerklause. Und das ist schön dort im Friedrichshain, da haben wir es gemütlich.
Wo wir gerade bei Ihren Wurzeln sind, übrigens Friedrichshain ist ja ehemaliges Ostberlin, was wir nicht unerwähnt lassen können. Ihr Vater ist Christopher, einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller, schon zu DDR-Zeiten. Also ich stelle mir das durchaus einschüchternd als eine Vaterfigur vor, vor allem wenn man, wie Sie ja offenbar literarisch interessiert war.
Ja, wobei man das wirklich, wobei ich das meinem Vater sehr zugute halten muss und auch möchte, dass er nie sozusagen irgendwie der große Dichter, als der große Dichter bei uns zu Hause aufgetreten ist. Also er ist eben morgens aufgestanden, hat dann eben gearbeitet bis abends und hat das eben auch immer so in dieser Nüchternheit sozusagen betrachtet und auch gelebt. Und insofern kam es jetzt uns nicht so vor, als ob eben so wir mit einem großen Dichter zusammenleben. Das wäre ja auch schwierig, ja. Also wir haben auch über sehr viele alltägliche Sachen natürlich sprechen und verhandeln müssen, wie das so ist, wenn man als Familie zusammenlebt. Und das war sehr gut. Insofern hat mich das nicht eingeschüchtert. Mhm. Ich habe sehr viel gewusst und sehr viel gelernt aus dem ganzen Verlagsleben.
Viel gelesen wahrscheinlich auch.
Viel gelesen, ja. Also ich denke auch, dass ich einer derjenigen bin, der das Werk meines Vaters am vollständigsten kennt. Und ich glaube, dass es anderen da anders geht, dass die glauben, dass die es besser wissen. Aber ich habe einfach auch ein paar Bücher von ihm, die nicht veröffentlicht wurden, gelesen. Insofern habe ich da viel gelesen und bin auch an alle Literatur herangekommen, die mich interessiert hat. Also 1984 oder eben Schöne neue Welt, die in der DDR ja nicht zu bekommen waren, standen bei uns natürlich rum, das war ganz klar. Und insofern war das eigentlich auch sehr, sehr frei im Vergleich zu anderen, wie wir da aufwachsen konnten.
Sie haben Ihrem Vater zum 70. Geburtstag einen öffentlichen Brief geschrieben, der in der Berliner Zeitung erschienen ist, überschrieben mit dem Titel »Sehr geehrter Christoph Hein«. Lieber Vater, da vergleichen Sie sich auch ausführlich. Was würde denn da ein Freudianer dazu sagen?
Ja, keine Ahnung. Das müssten Sie einen Freudianer fragen. Derer gibt es ja nur noch sehr wenige. Ich denke schon, dass es natürlich, also das sind so Dinge, die werden sehr stark von außen an uns herangetragen. Mhm. Also immer wieder sozusagen, also uns erreicht ungefähr zweimal im Jahr eine Nachricht. Ja, sehr geehrter Herr Hein, Christoph oder Jakob, wir haben eine unfassbar originelle Idee. Sie werden es nicht glauben.
Vater und Sohn in einer Sendung?
Ja, also das ist so. Und dann ist es schon irgendwie bei Wort drei weiß ich dann schon, was jetzt kommen wird. Besonders interessant war es einmal, da war ich eingeladen. Leider ist mir die Veranstalterin entfallen, wer das genau war. Und dann sagte ich, ja, in Ordnung, kann ich kommen. Und dann fragte ich irgendwie so ein paar Wochen vorher nochmal, was ist denn jetzt so? Und dann schrieb die, ach so, na, entschuldigen Sie bitte, aber Ihr Vater hat abgesagt, dann ist Ihnen ja wohl hoffentlich klar, dass Sie dann auch nicht kommen dürfen. Wo ich so dachte, okay, das ist jetzt aber mal eine sehr angespannte Form von Unhöflichkeit, die hier exerziert wird. Mein Glückwunsch dazu.
Nein. Ich sag mal so, es wäre jetzt natürlich nur fair, wenn es...
Die war nicht aus Berlin.
Das war natürlich auch nur ein Klischee. Natürlich...
Berliner sind auf eine ganz rotzige Art freundlich. Das wird immer... Also gerade die Süddeutschen können auf eine wahnsinnig charmante Weise unfreundlich sein.
Ich weiß, ich bin Süddeutscher.
Und die Berliner sind auf eine rotzige Weise unfreundlich. Das heißt, ich sage immer, was wären Sie lieber? Wären Sie lieber der Stuttgarter, der im Regen an der Bushaltestelle stehen bleibt, während der Bus ganz korrekt wegfährt und vielleicht auch noch der Busfahrer dem Stuttgarter zulächelt? Oder wären Sie lieber der Berliner, der noch, da wartet der Busfahrer, Sie dürfen noch in den Bus springen und dann beschimpft der Busfahrer Sie, ob Sie denn keinen Wecker haben und ob Sie nicht mal pünktlich und einen Schritt schneller und so. Aber wer wären Sie lieber? Wären Sie der Berliner im Bus oder der Stuttgarter, der höflich an der Straßenbahnhaltestelle stehen geblieben? Das frage ich Sie.
Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher der Berliner. Aber ich merke
Sie
schon.
Der Einzige, der sich für den Stuttgarter entscheidet.
Nein,
haben
wahrscheinlich.
Sie das richtig gesagt.
Also, ich merke schon, man muss Ihnen nur ein Stichwort hinwerfen und oder einmal kurz einen Einwurf machen und dann geht bei Ihnen schon so ein Situationskomik-Generator schon wieder an. Sie hätten mich jetzt fast aus der Bahn geschmissen. Ich wollte nämlich doch noch was fragen zum Vater-Sohn-Verhältnis. Ist es denn gerechterweise auch mal andersrum passiert, dass man Ihren Vater ausgeladen hat mit den Worten, Entschuldigung, Ihr Sohn kann nicht?
Nein, das ist noch nie passiert. Aber es sind zwei Begebenheiten. Mein Vater traf mal einen befreundeten bildenden Künstler, der dann irgendwie erfahren hatte, dass ich auch Bücher schreibe und sagt dann, naja, ist doch gut, dann kannst du dich zur Ruhe setzen und dein Sohn übernimmt den Laden. Das war eine sehr lustige Anmerkung. Und dann war es einmal so, ich war bei einer Gardinenmacherin und die fand mich okay, die war ein großer Fan meines Vaters und und dann erkannte sie mich und sagte, ach Mensch, und ihr Vater und bla bla. Und dann jedenfalls suchte mein Vater auch Gardinen und dann sagte ich, weißt du was, geht dahin, die macht das bestimmt gut und die findet dich, glaube ich, auch ziemlich gut, aber das führt ja nicht zu Preisnachlässen. Und er ist dann hingegangen und sie war so überwältigt, überfordert und begeistert, meinen Vater in ihrem Laden begrüßen zu dürfen, dass sie sagte, sie sind doch der Vater von Jakob. Und das war sehr lustig für uns beide, für uns alle eigentlich.
Wunderbar, da steht es doch dann 1:1 eigentlich. Ne? Übrigens, Sie hatten ja auch just diesen öffentlichen Brief begonnen mit dem Zitat dieses Schriftstellers, dass Sie ja jetzt den Laden des Vaters übernehmen können.
Bildender Künstler, das war Lothar Trolle.
Ja, und Sie schrieben dann, das könnten Sie gar nicht, denn A, Sie seien zu gierig und B, Sie seien nicht geradlinig genug für den Job. Wollen Sie das mal ganz kurz noch erklären? Dann reden wir auch ab sofort nur noch über Sie.
Ja, das ist schon okay. Also es ist nicht die Aufgabe einer dann in einer Rede mündenden Dankbriefes, also ich habe dieses Jahr sozusagen öffentlich verlesen dürfen, sozusagen Kritik an dem zu Belobigenden sozusagen zu äußern. Und es ist ja schon so, dass mein Vater sehr immer sehr klar war in seiner Haltung und dass das auch dazu geführt hat, dass er seine Haltung praktisch ganz, ganz selten ändern muss. Und das war für uns ein Riesengeschenk. Und ich weiß nicht, ob ich das auch so geschafft hätte. Also ob ich sozusagen diese entspannte Gradlinigkeit auch so exerzieren könnte. Und insofern wollte ich das herausstreichen.
Also wenn der Verlag sagt, das geht, oder wenn das Ministerium sagt, das wird nicht veröffentlicht, dann hat Ihr Vater, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, gesagt, ja, dann wird er halt nicht veröffentlicht.
Genau, so war das. Und wenn ich zum Beispiel mit Filmproduzenten zusammensetze und sage, du musst dein ganzes Drehbuch umschreiben, dann schreibe ich mir halt auf, was sie dazu meinen und gehe dann nach Hause und schreibe das ganze Drehbuch um. Also da ist schon was anderes. Dann kann jetzt natürlich dafür oder dagegen argumentieren, dass die Filmproduzenten, keiner von denen ist in der SED, aber es ist schon was Ähnliches. Es ist schon was, dass man sagt, das, was du da geschrieben hast, achte ich erstmal prinzipiell nicht und mach mal irgendwas Neues. Mhm.
Was wollen Sie mit Ihren Romanen für sich selbst erreichen? Also wenn es jetzt nicht gerade historische Stoffe sind.
Nichts. Ich habe ein großes Vergnügen daran, meine Bücher zu schreiben und wenn ich großes Glück habe, kann ich dieses Vergnügen mit Lesern und Leserinnen teilen. Ich probiere die Bücher so zu schreiben, dass sie mir am besten gefallen, dass sie so wären, wie ich sie gerne hätte. Und ich will damit nichts erreichen. Ich verabscheue Bücher von Autoren, die etwas wollen mit ihren Büchern, weil wenn ich das, was der Autor vielleicht als Impetus gespürt hat nach dem Lesen des Buches, nicht auch will, dann ist ja das Buch sowieso misslungen. Und wenn mir also der Autor das so jede vierte Seite mitteilt, dann bin ich sehr schnell entweder genervt oder gelangweilt und lege das Buch zur Seite.
Ich wäre jetzt zu neugierig, wann Ihnen das zuletzt passiert ist, aber wir wollen ja diskret bleiben.
Ich darf manchmal Bücher rezensieren und meine einzige Bedingung ist, ich rezensiere nur Bücher, die ich loben möchte, weil im Lob erstrahlt das Werk, im Verriss erstrahlt der Kritiker.
Sie hören SWR 2 Tandem und wir sprechen heute mit dem Schriftsteller und Arzt Jakob Hein über sein Leben zwischen zwei Berufen. Herr Hein, der Schriftsteller kam jetzt lange genug zu Wort. Jetzt ist mal der Psychiater dran. War denn der Berufswunsch Psychiater von Anfang an da oder erstmal nur ganz Allgemeinmedizin? Denn die Psychiatrieausbildung ist ja mit unheimlich viel Aufwand zeitlich auch verbunden, ne?
Ja, also tatsächlich wollte ich zuerst, also es ist eine längere Geschichte, ich wollte eigentlich Komiker werden und das gab es nicht als Ausbildungsberuf und daraufhin wollte ich Schauspieler werden und da waren meine Eltern entsetzt, beides Theaterleute, die kamen beide vom Theater und haben gesagt, also das ist der eine Beruf, den wir dir verbieten. Also und das war für mich total neu, das kannte ich von meinen Eltern überhaupt nicht, dass sie Dinge verbieten, so kategorisch. Und dann habe ich mir das auch angehört, weil das eine Verbot war, was ich kannte, habe ich dann probiert, auch die Argumentation von ihnen zu verstehen. Und dann traf ich eine Frau, ein Mädchen, würde man heute sagen, und die wollte Ärztin werden. Und die hat gesagt, wir machen das so, ich werde Neurologin und du wirst Psychiater und wir machen zusammen eine Praxis auf. Und das fand ich sehr gut und sie hat mir dann auch ein Buch geschenkt über die psychiatrische Diagnostik. Und dann habe ich mit 13 beschlossen, Psychiater zu werden und der, also es ist wirklich so geschehen und der Wunsch hat sich dann irgendwie erhärtet. Ich fand das interessant, ich fand das toll, ich wusste dann, was ich werden wollte. Tatsächlich ist das Mädchen heute Neurologin und ich bin Psychiater. Wir haben aber nicht so eine Praxis zusammen, aber wir sind sehr befreundet miteinander.
Also schon wieder eigentlich eine Geschichte wie aus einem ihrer Bücher mit einem schönen Dreh.
Ja, aber es ist wirklich so gewesen, wie gesagt. Also ich
glaube
es also,
Ihnen ja auch.
Wir haben uns, Sinje und ich, wir haben uns dann ja auch ewig nicht gesehen und es war dann aber schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Und dann bin ich Psychiater geworden und ich dachte übrigens, deswegen habe ich immer so viel Verständnis für alle, die Psychologe und Psychiater und Psychotherapeut verwechseln. Ich dachte, dass ich Psychologie studieren müsste und dann habe ich mich so irgendwie anhand einer Liste erkundigt. Aha, ich muss Medizin studieren, dann habe ich völlig naiv gedacht, naja, dann mache ich halt das.
Ist ja auch nur einer der Studiengänge mit, ich glaube, so dem wenigsten Lernstoff. Ne?
Also da war nicht viel. Das war der berühmte Witz, wenn man einem Physiker und einem Mediziner ein Telefonbuch gibt und sagt, lern auswendig, sagt der Physiker warum und der Mediziner sagt, bis wann. Und so genau war das Studium. Ich habe wahnsinnig viel probiert zu lernen. Es ist mir auch sehr schwer gefallen und ich hatte dann die große Ehre, bei einer Teil einer kleinen Kommission zu sein, die dann auch das Medizinstudium in der Charité ziemlich umorganisieren durfte, damit es eigentlich leichter zu verstehen ist, was da zu lernen ist. Und dann, ja, und dann bin ich wieder raus in die Medizin. Dann hat mir das sehr gefallen, mit Kindern zu arbeiten. Die Psychiatrie hat mich auch fasziniert. Und so wurde es dann Kinder- und Jugendpsychiater. Und es ist absolut der tollste Beruf, den man sich vorstellen kann. Und ich mache ihn bis heute sehr gern.
Sie waren erst an der Charité und sind aber inzwischen niedergelassen, ne?
Ich habe seit 7 Jahren habe ich eine eigene Praxis und das ist auch gut so.
Was für Patienten kommen denn zu Ihnen?
Ja, das ist witzig, weil ich eigentlich darauf immer antworten will, Menschen wie du und ich, das ist so wirklich auch meine Wahrnehmung. Es sind natürlich Menschen mit psychischen Problemen.
Gut, vielleicht mal anders. Was kommt Ihnen am häufigsten unter? Also Angststörungen, Paranoia, irgendwelche schlimme, versteckten Familiengeschichten, ich weiß es ja nicht.
Ich habe relativ wenige Menschen mit Psychosen, wobei ich das gibt es eben sehr wenig, deswegen habe ich da relativ wenige, wobei ich die auch sehr gerne sehe und behandle. Ich habe relativ viele Kinder mit Schulschwierigkeiten verschiedenster Art. Jungs, die den Unterricht stören, Mädchen, die unglücklich sind. Natürlich auch viele sozusagen Menschen mit Risikoverhalten, ob das jetzt Drogenkonsum ist oder selbstverletzendes Verhalten oder auch entgrenztes, sexualisiertes Verhalten. Ich habe einige, also recht viele sozusagen Patienten, Patientinnen mit Transgender-Patienten. Das ist auch sehr interessant, ein neuer, kleiner Schwerpunkt, der sich entwickelt hat. Also es ist sehr, 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 sehr bunt und man kann ja den Patienten nicht vorher fragen, was haben Sie denn? Der Doktor kennt sich nur mit Alkoholabhängigkeit aus. Das macht keinen Sinn.
Es ist dann tatsächlich von den Beispielen, die Sie schildern, auch tatsächlich sehr nah an gesellschaftlichen Entwicklungen, also auch, muss man sagen, negativen Entwicklungen, was zum Beispiel Schulstörer oder sowas betrifft, ja schon auch dran, ne?
Auf jeden Fall, aber das ist auch das Tolle daran, dass man eben immer ganz nah sozusagen an der sich entwickelnden Gesellschaft eben auch bleibt. Also dass man eben, man spürt eben unmittelbar, wenn die Klassenstärken eben raufgesetzt werden auf 30 Kinder, dann kann man eben einfach, das ist für uns sozusagen fürs Geschäft toll. Es ist natürlich nicht gut so, weil natürlich sind dann Menschen, die in einer Klasse mit 12 Schülern gar nicht auffallen würden oder möglicherweise eben sehr gute Schüler sogar wären, stören dann ganz schnell. Und aber man bleibt auch dran an der Jugendsprache. Ich weiß auch immer, welches Computerspiel gerade top aktuell ist und was am meisten gespielt wird. Und das ist immer lustig, weil die Patienten, wenn ich die frage, was spielst du denn am Computer, dann sagen die immer, ja, das wissen sie doch sowieso nicht so. Ich bin ja eben steinalt.
Aber sie haben ja auch selber Kinder.
Ja, aber die denken immer sozusagen als steinalter 47-Jähriger kann man das gar nicht wissen. Und dann sage ich immer, na, was denn? Und dann weiß ich eben die Titel und das ist dann manchmal schon ganz interessant und eindrücklich für die Jugendlichen, dass das eben so ein alter Knacker
ist. Da haben Sie schon Türöffner dann wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja, eigentlich. Ja, plädiere ich auch sehr stark dafür, dass man nicht so tun soll, als ob man 16 ist. Das glauben einem die 16-Jährigen nicht. Und deswegen probiere ich jetzt nicht irgendwie die Jugendlichen mit Jugendlichkeit zu übertrumpfen, sondern ich sage ganz offen, ich habe Glatze, ich bin alt, du musst mir helfen, dich zu verstehen, weil ich kann es von mir aus nicht.
Wie viel Zeit lassen sich eigentlich diese beiden Berufe und wie weit können Sie das beeinflussen? Also Macht Jakob Hein die Praxis zu, wenn er gerade eine zündende Idee hat, die er aufschreiben muss?
Nee, das geht nicht. Ich habe eine Terminpraxis mit einer durchschnittlichen Wartezeit von 3,5 Minuten. Das heißt, ich sehe meine Patienten und ich bin diesen Terminen sehr verpflichtet. Und die Schriftstellerei ist natürlich schon das, was ich in dem ausübe, was bei anderen vielleicht Freizeit wäre. Ich habe ganz wenig Verständnis. Ich habe letztens einen Fluss, den Main rund, den Main runterfahren sehen. Und auf diesem Schiff hatten sich um 15 Uhr Leute versammelt, die betrunken die Arme in den Himmel streckten und Unterhaltungsmusik hörten. Das wäre für mich eine ganz, ganz, ganz schlimme Bestrafung. Also darauf hätte ich absolut keine Lust und ich sitze lieber an meinem Schreibtisch und quäle mich mit mir selber, als auf so einem Schiff zu sitzen.
Es gibt ja auch schreibende Juristen zum Beispiel, Bernhard Schlink. Dem unterstellt man auch gerne mal, oder denen unterstellt man gerne einen präzisen Stil, ne? Auch Rosendorfer. Ja. Wie schreiben denn Ärzte, wenn sie Prosa jenseits von Rezepten schreiben?
Also ich muss jetzt, also wir haben natürlich den berühmten Ferdinand von Schirach vergessen gerade.
Selbstverständlich.
Nein. Also ich muss jetzt natürlich eigentlich sagen, Ärzte schreiben unterhaltsam, witzig, lesbar.
Keinen Fall. Vater war Arzt und die Handschrift.
Ich rede ja von meinen Büchern. Ja, ich mache gar keine Werbung für meine Bücher. Nein, ich glaube, dass wir auch konzise sind. Es gibt unendlich viele schreibende Ärzte. Also durch die Geschichte. Es gibt Schiller, es gibt Dostojewski, es gibt natürlich Döblin. Es gibt so viele schreibende Ärzte. Wenn man erstmal einmal damit anfängt, möchte man es kaum glauben. Ben natürlich. Und ehemalige schreibende Ärzte, Uwe Tellkamp. Jedenfalls, was
Peter
ich sagen
wollte.
Ja, Peter Bamm, viel besser. Und was ich sagen wollte, wir müssen uns in unseren schriftlichen Äußerungen auch oft sehr kurz halten. Ich glaube, es ist häufig das, was über die Medizin hinausgeht, was in den Texten aufscheint. Also gerade das, die Geschichte, wie sie weitergegangen wäre, nachdem wir den Patienten verabschiedet haben, kommt häufig darin vor. Und ich glaube, dass wir uns, also dass man sich wenig in dem ergeht, was der Patient oder was der Mensch in dem Moment, den man da beschreibt, gerade wohl fühlen möge oder denken könnte. Weil wir wissen, dass es sehr vielgestalt ist und deswegen ist es langweilig, einem Menschen irgendwelche Gedanken zuzuschreiben. Ich schreibe meinem Menschen lieber Handlungen und Verhalten zu und der Leser erahnt dann daraus, was dieser Mensch wahrscheinlich fühlt und denkt, während dieses Wohlgefällige, da erschrak er sich bis ins Mark, seine Gedanken rasten. Meine Güte, dann denke ich immer, wenn ich es lese, das ist jetzt aber alles andere als präzise.
Zeit für ein paar Fragen. Bleiben wir noch heim, wir müssen uns also etwas knapper fassen. Würde mich noch interessieren, kann Literatur heilsam sein? Was glauben Sie?
Absolut, ich bin davon fest überzeugt. Es gibt Bücher, zum Beispiel von Dave Eggers, die ich Patienten empfehle. Ich bin davon fest überzeugt.
Und gestern hatten wir in der SWR 2 Tandem einen Informationswissenschaftler zu Gast. Da ging es um künstliche Intelligenz und der sah da ganz große Chancen im Gesundheitsbereich, also auch was zum Beispiel Auswertung von Patientendaten betrifft und dann Medikamentenvergabe. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das so wie viele neue Erfindungen. Ich glaube erstens, dass es kommen wird und ich glaube zweitens, dass wir nach den Verheißungen dann, nachdem wir die Verheißungen sozusagen erleben, dass wir uns dann über die Kehrseite dieser Medaillen sehr erschrecken werden. Das ist immer so gewesen. Das war bei der Atomkraft so und das wird sicherlich auch bei dieser Form von künstlicher Intelligenz so kommen, denke ich.
Es reden ja viele auch schon von der digitalen Krankenakte, dass also sie alle Ärzte sehen können, was da gerade so los war, was wir wann gehabt hat, ne? Ist vielleicht ganz praktisch oder vielleicht auch nicht.
Ja, es ist ganz vieles praktisch. Es ist auch praktisch, wenn man zum Beispiel jeden Deutschen chippt, damit man jederzeit gucken kann, wo der ist. Ich möchte darauf nur aufmerksam machen. Mhm. Man hat unheimliche Vorteile und diese Vorteile werden messbar sein. Wir werden aber auf jeden Fall auch bisher bekannte Freiheiten draufgeben. Das ist unvermeidlich.
Sag mal so, Computer im Praxisalltag sind ja schon ganz lange Wirklichkeit. Also wie geht's denn bei Ihnen konkret so in der Praxis? Also ist es so, dass Sie schon fast genauso viel Zeit für irgendwelche Dokumentationen und Akten anlegen müssen, wie für den Patienten selber?
Nein, unser Beruf handelt ja sehr viel von dem Gespräch mit dem Menschen und ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, meine Notizen handschriftlich zu machen während der Gespräche, damit ich es nicht vergesse, damit ich nicht zu viel dazu dichte und es auch für den Patienten transparent ist. dass ich finde es selber sehr irritierend, wenn mein Arzt mit mir spricht und dabei in den Bildschirm guckt und tippt. Das finde ich einfach irritierend und nervig und unpersönlich. Und das möchte ich nicht. Und deswegen gibt es bei uns papierene Patientenakten. Und dabei soll es auch möglichst lange bleiben. Ich würde das auch gerne verteidigen gegen jeden Modernismus.
Mal schauen, wie lange die Kassenärztliche Vereinigung sie lässt. Ne? Ich habe eines unterschlagen, einiges sogar. Sie sind ja fast schon Universalkünstler. Ne? Also sie machen immer noch Lesebühnenauftritte.
Ja.
Sie schreiben noch Drehbücher, Radio machen sie, glaube ich, auch noch. Familie haben sie auch noch. Ja, und dann sind sie halt auch noch Arzt. Wie schaffen sie das alles?
Ich werde das, also unter anderem spare ich die Zeit, um die Antwort auf diese Frage sozusagen zu geben, weil ich werde das so oft gefragt und ich weiß es nicht.
Dann lassen Sie sich doch einfach mal loben und.
Das ist nett, ja. Also ich mache einen Podcast mit meinem Freund Kurt Krömer zusammen und das ist so entspannt und wir kennen uns so lange und wenn wir dann unsere Gäste da haben, erliegen die eigentlich auch unserer Freude und das, so dass wir aus Leuten eben Sachen rauskitzeln, die sie vielleicht niemandem anders gesagt hätten und das macht Spaß und ich hoffe, dass ich darauf nie verzichten muss, weil ich das einfach gerne mache, diese Podcasts mit Herrn Krömer.
Also die Entscheidung, Arzt oder Autor, die wird nicht fallen, sondern das, die werden beides weitermachen. Ne?
Diese Entscheidung fällt alljährlich meine Steuerberaterin und die entscheidet dann, was ich mehr bin und ich beuge mich meiner Freundin Andrea gerne und sage, gut, das entscheidest du.
Das war SWR 2 Tandem heute mit Jakob Hein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen die Musik, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe da einiges entdeckt, das freue ich mich sehr.
Wir haben jetzt allerdings keine Zeit für noch eine. Das war's in der Redaktion. Redaktion hat der Elinor Krugmann, Technik Eva-Maria Schiemer, Musik Wilko Gulden. Am Mikrofon war Fabian Elsässer.